NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Sie hören gerade den Arash Bixara. Die intelligenten Papageienvögel sind akut vom Aussterben bedroht. Mehr dazu in dieser Sendung. Im Schwerpunkt geht es um die Entwicklungsgeschichte des Menschen. Wo trennten sich vor 7 Millionen Jahren die Entwicklungslinien von Hominiden und Schimpansen? Was bedeuten die Funde in Südafrika, die nur 330.000 Jahre alt sind, für den Homo sapiens? Außerdem Fortschritte bei der Bekämpfung von Pflanzenschädlingen und in der Gewebediagnostik kommen bald 3D-Mikroskope zum Einsatz. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Junge Blaumeisen haben ausgetüftelte Überlebensstrategien. Sie erkennen am Geruch, ob neben ihnen ein echtes Geschwisterchen sitzt oder ob es womöglich nur ein Nachbarskind ist. In dem Fall betteln die kleinen Vögelchen mehr und länger und fordern von ihren Eltern mehr Futter, das ihnen und nicht dem Fremden zusteht. Das stellten Bielefelder Forscher nun in einer Studie fest und untermauern damit die erst wenige Jahre alte Erkenntnis, dass der Geruchssinn bei Vögeln eine wichtige Rolle spielt. Annegret Faber mit den Details.
Die Meise ist ein kleiner Vogel, wiegt gerade mal 15 Gramm und singt so zart, wie er aussieht. Meisen sind gesellige Tiere, so gesellig, dass die Eier in einem Nest auch mal von anderen Vätern sein können. Ob der Vater etwas davon weiß, die Mutter auf jeden Fall und vielleicht auch die Geschwister, denn sie erkennen es am Geruch.
Ziel unserer Studie war herauszufinden, ob junge Blaumeisen in der Lage sind, Bekannte von Unbekannten am Geruch zu erkennen, weil es eben gezeigt wurde an anderen Singvögeln, dass Jungtiere mehr betteln, wenn sie mit unbekannten Jungtieren zusammensitzen. Und man wusste lange nicht, welcher Mechanismus dahinter steckt, beziehungsweise wie die Jungtiere das erkennen können.
Die Biologin und Verhaltensforscherin Dr. Barbara Kaspers von der Universität in Bielefeld testete also, ob es vielleicht am Geruch liegt. Dafür nahm sie jeweils 2 Vögelchen aus einem Nest, die waren nicht älter als 7 Tage, konnten also die Augen noch nicht öffnen. Insgesamt tat sie das mit 92 Jungtieren. Die brachte sie mit großer Vorsicht in eine Forschungsstation. Als Transporttasche dienten Damensocken, weil die besonders schmiegsam sind und die Vögelchen sich nicht darin verletzen. Die Damensocke hatte noch eine weitere Funktion. Sie wurde beim Transport zum Geruchslieferanten.
Nachdem wir dann in der Forschungsstation waren, wurden die Jungtiere aus dieser Socke geholt und in einzelne Testboxen gesetzt. Und die leere Nylon-Damensocke wurde dann als Geruchsstimulus benutzt.
Die Socke kam in eine Plastikflasche und mit einem Druck auf dieselbe pustete Barbara Kaspers den Geruch des darin transportierten Vögelchens anderen Jungtieren entgegen.
Und das haben wir getan und haben dann eben gemessen, wie lange betteln die Jungtiere als Antwort auf diesen Geruch. Und wir haben ihnen einmal den Geruch von sich selber und ihrem Geschwisterchen zugefächelt und ein zweites Mal den Geruch von den 2 anderen Jungtieren aus einem anderen Nest zugefächelt.
Das Ergebnis war verblüffend. Die kleinen, noch blinden Vögelchen, die gerade mal so groß sind, dass sie noch gut in eine kleine Filmdose passen, erkannten am Geruch den Konkurrenten.
Und haben eben festgestellt, dass die Jungtiere signifikant länger betteln, wenn sie den Geruch der unbekannten Jungtiere aus einem fremden Nest zugefächelt bekommen.
Im Schnitt betteln die Tiere 1 Sekunde länger. Das klingt erst einmal wenig, sei aber eine statistische Zahl mit großer Aussagekraft, so die Bielefelder Verhaltensforscherin. Denn lange ging man davon aus, dass gerade Singvögel nicht riechen können. Denn die Region im Gehirn, die für die Verarbeitung von Gerüchen zuständig ist, ist bei Singvögeln extrem klein.
Und das Zweite ist halt, dass Vögel allgemein eben auch gar keine großen Verhaltensweisen zeigen, die irgendwie darauf schließen lassen, dass Geruch eine Rolle spielt. Im Gegensatz zu Hunden, die zum Beispiel schnüffeln, durch die Gegend rennen oder ihr Bein überall heben, um das Revier zu markieren, das machen Vögel halt alles nicht. Deswegen ist es für einen Beobachter auch schwer zu erkennen, ob die riechen.
In vorangegangenen Studien bewies die Verhaltensforscherin bereits, dass Singvögel ihr Nest und auch ihre Eltern am Geruch erkennen. Schon im Jahr 2008 bewiesen niederländische Forscher, Vögel riechen ihre Feinde. Bei der aktuellen Studie arbeitete die Biologin mit dem Vogelexperten und Verhaltensforscher Dr. Peter Korsten zusammen. Er kennt sich mit dem Leben der Vögel gut aus und weiß, dass eine Meise in einem Sommer im Schnitt 10 Eier legt. Durch DNA-Analysen stellte er fest, dass davon oft eins von einem anderen Partner sei.
In 50% der Neste ist mindestens ein Ei von einem anderen Vater. Und über die ganze Population sind etwa zwischen 10% oder 15% der Jungtiere von einem anderen Vater.
Können die Männchen zwischen eigenen und fremden Eiern unterscheiden?
Wir wissen das eigentlich nicht. Das ist schwer zu sagen, ob es das weiß oder nicht. Wir wissen auch nicht, was in die Köpfchen von den Männchen rund geht. Wir können nur sehen, ob die das Verhalten anpassen oder nicht anpassen. Und bis jetzt haben wir nicht viel Indikationen, dass die Männchen das Unterschied zwischen fremde und eigene Eier oder Jungtiere machen können.
Die Männchen kümmern sich um die eigenen Jungen genauso wie um die von anderen Vätern. Aber die Kleinen, die können den Unterschied riechen.
Ja, hier wird der Luftraum ständig gekreuzt von den Meisen. Das sind mehrere verschiedene Arten, Kohlmeisen, Blaumeisen, Sumpfmeisen.
Der Ornithologe Ernst-Paul Dörfler zeigt in einen Baumwipfel. Da fliegen und sitzen 10, 15 Meisen. Ob die alle so gut riechen wie die Blaumeise? Die Forscher gehen davon aus. Aber es sind noch viele Fragen zu klären. Die Tests fanden außerhalb des eigenen Nestes statt. Ob die Vögelchen ebenso eine Halbschwester oder einen Halbbruder im eigenen Nest am Geruch unterscheiden und ihnen ebenso das Futter abspenstig machen würden, das wird in Folgestudien untersucht. Der Überlebenskampf der Meisen ist extrem hoch, denn von den 10 Nachkommen einer Familie überlebt nur eines den nächsten Winter.
Das war ein Beitrag von Annegret Faber. Willkommen zum Schwerpunkt der Sendung. Müssen wir die Geschichte des Menschen neu schreiben? Bisher ist man davon ausgegangen, dass der moderne Mensch in Afrika entstanden ist, dass sich dort vor 5 bis 7 Millionen Jahren die Abstammungslinien von Hominiden und Schimpansen getrennt haben. Der moderne Frühmensch, Homo sapiens, soll sich dann in Ostafrika entwickelt haben. Doch seit 2015 steht die These nicht mehr ganz fest. Denn in Südafrika wurden in einem unterirdischen Höhlensystem 2000 Knochenfragmente entdeckt. Sie konnten nicht dem Stammbaum des Menschen zugeordnet werden und bekamen einen eigenen wissenschaftlichen Namen, Homo naledi. Was das für unser Bild der Frühzeit des Menschen bedeutet, erklärt Michael Stang.
Lee Berger hat etwas geschafft, wovon Paläoanthropologen seit Generationen träumen. Der Forscher aus Johannesburg und sein internationales Team finden in Südafrika seit Jahren massenhaft Knochen aus der Frühzeit des Menschen. Den aufsehenerregendsten Fund präsentierten sie vor gut 1,5 Jahren. In einer unterirdischen und nur schwer zu erreichenden Kammer im Rising Star Höhlensystem hatten sie fast 2000 Knochenfragmente entdeckt. Die Untersuchung ergab, dass die Knochen zu mindestens 15 Individuen einer bis dahin unbekannten Menschenart gehörten. Sie heißt heute Homo naledi. Diese Frühmenschen zeigen anatomisch betrachtet primitive Eigenschaften, etwa ein geringes Hirnvolumen. Wann sie lebten, blieb jedoch zunächst unklar. Somit war eine Einordnung in den Stammbaum des Menschen schwierig. Jetzt konnten die Forscher die Knochen mit Hilfe verschiedener Methoden grob datieren, so Lee Berger.
Die Entdeckung, dass die Knochen von Homo naledi aus dem Rising Star System nur rund 230.000 und 330.000 Jahre alt sind, ist ehrlich gesagt überraschend. Das bedeutet, dass diese primitive frühmenschliche Spezies zur gleichen Zeit wie Homo sapiens lebte. Und zwar ist das eine Zeit, aus der wir die ersten Hinweise auf anatomisch moderne Menschen im südlichen Afrika kennen.
Damit lebten Vertreter von Homo naledi gleichzeitig mit unseren direkten Vorfahren. Das ist aber nicht die einzige Überraschung.
Wir haben auch eine zweite Kammer entdeckt. Darin haben wir nicht nur weitere Knochen von Homo naledi entdeckt, sondern auch eines der vollständigsten frühmenschlichen Skelette, die wir aus der Frühzeit des Menschen kennen. Und zwar ein ausgewachsenes männliches Individuum, den wir den Spitznamen Neo gegeben haben.
Auch ein fast vollständiger Schädel ist dabei. Die Anordnung, wie die neu entdeckten 131 Knochen in der Höhle liegen, lässt darauf schließen, dass die Knochen nicht einfach die Reste von dort verstorbenen Frühmenschen sind. Sie scheinen vielmehr nach ihrem Tod dorthin gebracht worden zu sein, meint Berger.
Ich denke, dass die Entdeckung der zweiten Kammer tief unter der Erde innerhalb des Rising Star Höhlensystems neue Hinweise darauf gibt, dass sich Homo naledi seiner eigenen Sterblichkeit bewusst gewesen war.
Vielleicht seien die Toten zum Schutz vor Raubtieren dort abgelegt worden. Unabhängig von diesen Interpretationen zeigen die erneuten Funde, dass im südlichen Afrika eine große Vielfalt menschlicher Vertreter lebte. Homo naledi selbst ist kein direkter Vorfahr des heutigen Homo sapiens, sondern eine Seitenlinie. Sein junges Alter bedeutet auch, nicht jeder kulturelle Fund aus der Steinzeit, etwa Werkzeuge, muss automatisch von unseren Vorfahren hergestellt worden sein. Auch ein anatomisch primitiver Frühmensch könnte dazu in der Lage gewesen sein. Darauf hatten schon die Funde der Hobbits genannten Vertreter von Homo floresiensis aus Indonesien hingewiesen. Gehirngröße ist also nicht alles. Das Puzzle, mit dem man die Menschwerdung rekonstruieren kann, ist komplizierter, als alle Forscher dies bis vor wenigen Jahren angenommen hatten.
Es gibt die Vorstellung, dass man nur alle 100.000 Jahre ein paar Fossilien braucht, um daraus einen linearen Prozess der menschlichen Evolution abzuleiten. Unsere Fossilien zeigen, dass diese Vorstellung falsch ist. Manche verwandtschaftlichen Beziehungen sind immer noch unklar und in diesen langen Zeiträumen passiert so viel. Einzig klar ist die Erkenntnis, die menschliche Evolution ist keine einfache Entwicklung, die nur an einem Ort zu einer Zeit stattgefunden hat.
Spätestens mit diesen neuen Funden wird deutlich, dass der Süden Afrikas ein wichtiges Gebiet für die Evolution des Menschen war. Die Vorstellung, dass es eine Geradlinienentwicklung hin zum Homo sapiens war, die sich nur in Ostafrika abgespielt hat, ist nicht mehr haltbar.
Michael Stang berichtete. Wir schauen noch einmal 7 Millionen Jahre zurück. Fand die Trennung der Entwicklungslinien von Hominiden und Schimpansen damals in Afrika statt? Bis gestern war das die überwiegende Lehrmeinung. Doch Tübinger Forscher stellten jetzt eine ganz andere Hypothese auf. Der älteste Vormensch habe in Europa gelebt, im östlichen Mittelmeerraum. Und das schon um einiges früher als bisher angenommen. Hat der Mensch also einen ganz anderen Ursprung als bisher gedacht? Markus Beschoner war in Tübingen.
Genau. Hat jeder eins? Deckst du es mal an?
Es ist salzig. Zu Beginn hieß es Lecken. Die Paläontologin Madeleine Böhme hatte rote Steine mitgebracht, Zeugen einer über 7 Millionen Jahre alten Wüste. Salziger Saharasand, wie man ihn zum Beispiel auch auf dem Balkan findet. In diesem Gestein lagen auch die Unterkieferknochen und ein Zahn des Crecopithecus freibergi. Die Wissenschaftler haben ihm den Spitznamen El Creco gegeben. Computertomographie hat gezeigt, er war ein Vormensch und um einige 100.000 Jahre älter als bisher gefundene Artgenossen aus Afrika, berichtet Madeleine Böhme.
Die Menschen haben eine stark reduzierte Zahnwurzel. Sie sind auch kürzer als von Schimpansen.
Und genau da setzen wir an, indem wir mit modernen Methoden in den Kiefer hineinschauen und die Wurzelkanäle und die Wurzel selbst rekonstruieren. Das war vor Jahrzehnten noch gar nicht möglich.
Die Funde stammen aus dem heutigen Griechenland und Bulgarien. Böhme und ihr Team gehen davon aus, dass vor 7 Millionen Jahren die Sahara entstanden ist und sie die Schimpansen und Menschen getrennt hat. El Greco, vermutet Böhme, habe sich dann nördlich davon weiterentwickelt.
Wir wissen aus den letzten Jahrtausenden, dass Wüsten sehr schnell entstehen können und dass sie auch sehr schnell wieder verschwinden können. Und die Sahara ist so nahezu 100 Mal in den letzten Millionen Jahren entstanden und wieder verschwunden. Eine Wüste, die innerhalb weniger tausend Jahre entsteht, kann eine dauerhafte genetische Trennung ermöglichen.
Weitere Untersuchungen zeigten, parallel zur Wüste hat sich damals im östlichen Mittelmeerraum eine Savannenlandschaft gebildet, die Heimat des Vormenschen. Das belegen auch andere Fossilienfunde, Giraffen, Gazellen und Nashörner. Ist der Balkan die Wiege der Menschheit?
Also die Geschichte muss sicherlich momentan noch nicht umgeschrieben werden, aber mit einer Fußnote zu ergänzen, dass es bei dieser Trennung von Schimpansen und Menschen möglicherweise nicht Afrika war, das wäre schon sinnvoll. Ich glaube, die Geschichtsbücher sollten ergänzt werden. Um einen interessanten Aspekt.
Böhme erwartet heftige Reaktionen auf ihre Hypothese, denn die Frage nach dem Ursprung des Menschen ist ein zentrales Thema der Frühzeitforschung, über das leidenschaftlich gestritten wird. Aber nicht nur dort, glaubt die Paläontologin, werden ihre Hypothesen Wirkung zeigen.
Ich denke da speziell an die Geologie. Die Prinzipien, wie man eine Wüste belegt, sind neu. Wir belegen eine Wüste nicht in der Wüste, sondern außerhalb, da wo die Sedimente hingeblasen wurden. Und bis hin zur Medizin, die sich jetzt neue Fragen stellen kann, was uns Menschen vom Schimpansen unterscheidet. Es ist ein Unterschied, ob sie in einem tropischen Regenwald oder ob sie in einer Savanne entstehen.
Soweit der Bericht von Markus Beschorner. Die These der Tübinger Forscher ist nicht völlig neu und hat in der Fachwelt unterschiedliche Reaktionen zur Folge. Ich habe deshalb Dr. Philipp Gunz vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig gefragt, für wie wahrscheinlich er es hält, dass sich die Linien von Schimpansen und Hominiden bereits in Europa trennten.
Also es ist eine These, die schon öfter vorgebracht worden ist, dass also der Ursprung jetzt nicht der Menschheit im engeren Sinn, sondern der Linie, die dann also auch zum Menschen führt, nicht in Afrika, sondern in Europa liegt. Und das Problem ist, dass die fossilen Belege dafür sehr, sehr fragmentarisch sind. Also wir haben sehr wenige Fossilien und die, die wir haben, sind nicht sehr komplett. Und da also bringen die Kollegen aufgrund einer Studie der Zahnwurzeln ein, würde ich sagen, interessantes neues Detail in diese Diskussion. Ich glaube, endgültig beweisen, ob das jetzt in Europa oder in Afrika liegt, der Ursprung dieser Linie, kann man auch mit diesem neuen Fund oder mit diesen neuen Erkenntnissen auf diesen alten Funden nicht.
Es geht ja bei den in Griechenland und Bulgarien gefundenen Fossilien konkret um einen Unterkiefer und einen Zahn, die mit neuen Analysemethoden ausgewertet wurden. Was bedeuten diese Methoden für Ihre Forschungspraxis?
Also das sind quasi die modernsten Methoden, die wir derzeit zur Verfügung haben, um auch alte Funde, die also in dem Fall in den 40er Jahren gemacht wurden, neu zu interpretieren. Also das sind also hochauflösende computertomografische Scans. Und auf denen tut man dann in sehr mühseliger langwieriger Arbeit, Schicht für Schicht definieren, also die einzelnen Strukturen, die da zu sehen sind. Also den Zahnschmelz von der Zahnkrone einzuzeichnen letztendlich auf diesen Schichtbildern. Und ganz wichtig in dem Fall, haben die versucht, den Wurzelkanal der einzelnen Zähne darzustellen, bildlich, und haben da eben eine ungewöhnliche Konfiguration dieser Wurzeln der Zähne festgestellt.
Viele Ihrer Forscherkollegen, die sich skeptisch zu den Tübinger Ergebnissen äußern, sagen auch, dass bisher die vorhandenen Daten wenig geordnet sind, also die Datenlage nicht gut ist. Warum?
Also das liegt vor allem daran, dass viel von dieser ganz frühen Evolution, dieser Linie, die dann letztendlich auch zur menschlichen Linie führt, vor vielen Millionen Jahren im Urwald stattgefunden hat. Ja? Also und Urwaldregionen sind Gebiete, in denen aufgrund von vielen geologischen Gegebenheiten und biologischen Gegebenheiten nicht sehr leicht Fossilien entstehen. Der Boden ist sehr sauer, ne, das zersetzt die Knochen. Es gibt nicht sehr viele quasi Sedimente, also Sande zum Beispiel, die, in denen dann überhaupt Fossilien entstehen können. Das heißt, wir haben aus den Bereichen, wo es Urwald gab, sehr wenige Belege von unseren fossilen Vorfahren. Und deswegen ist es ein Glück, dass diese Fossilien, die da jetzt beschrieben worden sind, dieser Graecopithecus, der kommt aus Gebieten, wo kein Urwald war, sondern also wo eher savannenartige Umgebung war. Und das sind bessere, würde ich sagen, Bedingungen, um überhaupt zu fossilisieren.
Wenn man auf die damaligen Wanderungsbewegungen unserer Vorfahren zurückschaut, dann spielt ja auch in der Tübinger These das Klima eine Rolle. Könnten möglicherweise das damals trockene Mittelmeer und die sich ausbreitenden Savannen dazu beigetragen haben, dass nicht nach Afrika weitergewandert werden konnte?
Also in dem Fall, also ja, natürlich ist es so, dass das Klima eine entscheidende Rolle spielt, um diese Lebensräume dieser frühen Menschenaffen zu strukturieren, weil die haben sie natürlich auch wie heute lebende Menschen und Menschenaffen auf bestimmte Umweltbedingungen angepasst. Und im konkreten Fall führt es aber diese Austrocknung, ja, vor allem des Mittelmeers, dazu, dass eher also Afrika und Europa eher zusammenrücken, ne, weil also das Mittelmeer trocknet also bisweilen fast komplett aus. Und das heißt, diese strikten Grenzen zwischen Afrika und Europa gab es also zu manchen Zeiten vor einigen Millionen Jahren nicht.
Wir haben vorhin in der Sendung auch einen Beitrag gehört zu den Knochenfunden in Südafrika aus dem sogenannten Rising Star System. Das liegt nicht 7,1 oder 7,2 Millionen Jahre zurück, sondern die Funde sind wesentlich jünger. Zwischen 200.000 und 320.000 Jahre liegen sie zurück. Und die dortigen Thesen sollen belegen, dass es neben dem Homo sapiens noch eine weitere Seitenlinie gab mit dem Namen Homo naledi. Können also Thesen aufrechterhalten werden, dass sich die Entwicklung des Homo sapiens nur in Ostafrika abspielte?
Also, wie gesagt, diese neuen Funde, jetzt, die von den Tübinger Kolleginnen beschrieben wurden, also die haben jetzt quasi mit der Evolution des modernen Menschen gar nichts zu tun, muss man sagen. Also da reden wir von Zeiten vor also 7 Millionen Jahren. Also das hat jetzt eher was damit zu tun mit der Abspaltung der Linie, die dann also den Schimpansen und den Menschen trennt. Ja. Aber also was diese Funde allesamt belegen, ist, dass die Situation, in der wir heute leben, dass es nur eine Menschenart gibt, ja, und nur ganz wenige Menschenaffenarten, sehr ungewöhnlich ist. Ja. Vor vielen Millionen Jahren war es so, dass es sehr viel mehr Menschenaffen gab als heute. Und also bis vor 30.000 Jahren war es so, dass immer mehr als eine Menschenart gleichzeitig auf dem Planeten gelebt hat. Oft auch wirklich direkt nebeneinander, so wie diese Funde aus Südafrika belegen, wo man Homo sapiens Funde hat, die eigentlich zeitgleich und also zu sehen sind und zu finden sind mit diesen Homo naledi Funden.
Zum Schluss eine Frage in die Zukunft gerichtet. Lassen sich die Auswertung der Daten unserer Vorfahren in der Genforschung oder bei der Bekämpfung von Krankheiten, die auf genetischen Veränderungen beruhen, einsetzen?
Einerseits können wir in Zukunft sicher noch mehr Daten erhoffen und Ergebnisse erhoffen aus der genetischen Forschung selbst. Man kann aus diesen Fossilien, zumindest aus Dingen, die etwa also 100, 200.000 Jahre alt sind, kann man mittlerweile DNA extrahieren und diese DNA selbst interpretieren. Und ja, natürlich ist es wichtig, unsere evolutionäre Vergangenheit besser zu verstehen, um auch Krankheiten und die Evolution der Krankheiten und Parasiten besser zu verstehen. Also von dem her glaube ich schon, dass das jetzt vielleicht keine unmittelbare Anwendung hat, die also irgendwelche Krankheiten heilt, aber jetzt mittelbar schon wichtigen Erkenntnisgewinn bedeutet.
Das war Dr. Philipp Gunz vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Die Musik in der Sendung kommt heute von Otago. Die CD mit dem Titel Otago erschien im Mayrisch Verlag.
Don't join the machines. They're making their gear wheels forget that they can turn on their own and question every word that wants you to blindly obey.
Von den etwa 1 Million Insektenarten, die existieren, sind hierzulande etwa 50 so spezialisiert, dass sie sich von den lagernden Erzeugnissen der Landwirtschaft ernähren. Der Mensch hat ihnen die Leibspeise oft schon in den Namen geschrieben, dem Korn- oder Kartoffelkäfer, der Dörrobstmotte oder dem Kräuterdieb. Wenn man die kleinen Tierchen gewähren lässt oder es zu spät merkt, dass sich zum Beispiel in der Scheune, wo der Weizen lagert, Kornkäferpopulationen gebildet haben, kann es schon zu spät sein und die Ernte hinüber. Im Julius-Kühn-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, werden neue Strategien im Kampf gegen Pflanzenschädlinge entwickelt. Marco Pauli war dort.
Ich mache jetzt mal hier eine Tür auf von unserer Zuchtkammer.
Im Keller des Julius-Kühn-Instituts, kurz JKI, werden 48 Vorratsschädlinge gezüchtet, die es allesamt auf die Ernteerzeugnisse des Menschen abgesehen haben. In dem Institut in Berlin-Dahlem wird versucht, neue, nicht chemische Strategien zur Vermeidung solcher Insekten zu entwickeln. Cornel Adler, Leiter des Bereichs Vorratsschutz, deutet auf Gläser mit Weizenkörnern, in denen Tausende von Kornkäferlarven stecken sollen.
Jetzt nehmen wir mal hier zwei Gläser mit. Zu sehen sind hier nur Körner und wir werden die dann in ein Mikrofongerät einbringen, wo wir hoffentlich hören, wie die Larven fressen.
Die Brut des Kornkäfers entwickelt sich unsichtbar im Innern des Korns. Mit Hilfe des sogenannten Larvenspions, einem akustischen Abhörsystem, lässt sich feststellen, ob sich Insekten in den Körnern aufhalten und wie stark der Befall ist. Cornel Adler schüttet die Weizenkörner in die Öffnung des Apparats, der optisch an eine Thermoskanne erinnert.
Das sind jetzt ganz junge Larven, die man da hört, ne? Das sind praktisch die Mundwerkzeuge, die jetzt den Mehlkörper im Getreidekorn anbeißen.
Nicht nur der Kornkäfer, auch die Getreidemotte, der Getreidekapuziner und der sich in Bohnen entwickelnde Bohnenkäfer können so enttarnt werden. In dem anderen Glas, das Cornel Adler aus der Zuchtkammer mitgebracht hat, sind 2 Wochen ältere Kornkäferlarven und die klingen weitaus hungriger.
Ja, die Kornkäferlarven, die fressen praktisch ohne Pause. Sie sehen hier auch so ein Blitzsignal, das ist also rot, das Blinklicht aufleuchtet. Das zeigt an, wie intensiv der Befall ist. Das heißt also, es ist ein schwerer Befall.
Im Vorratslager können bei starkem Befall nur noch drastische und teure Maßnahmen helfen, zum Beispiel den Raum 24 Stunden auf Tiefkühltemperaturen bringen bzw. umgekehrt auf 55 Grad erhitzen. Andere Möglichkeiten sind, das luftdicht verschlossene Erntegut mit CO2 begasen oder das Getreide mit hoher Geschwindigkeit auf Metallplatten schleudern, um alle lebenden Organismen zu zerstören. Ein Problem für Landwirte ist nicht nur überhaupt rechtzeitig zu bemerken, dass Schädlinge da sind, sondern auch zu erkennen, um welche es sich handelt.
Es spielt sich alles in Größen von 1 Millimeter bis 7 Millimeter ab. Es sind also nur wenige Schädlinge, die man per Anhieb sofort erkennt.
Stefan Kühne ist leitender Wissenschaftler des JKI in Kleinmachnow bei Berlin. Ein etwa 5 mm kleiner Kornkäfer liegt unter seinem Mikroskop. Auf dem Bildschirm entpuppt er sich als vielschichtige, wohlgestaltete Kreatur.
Also man sieht zum Beispiel hier die Fühler oder die Mundwerkzeuge oder die Haken und die Dornen hier an den Schienen. Ja? Und die Oberfläche, Das sind schon beeindruckende Details von so einem Insekt, was man also nur mit der Lupe vielleicht noch sieht.
Das detailgenaue Porträt des Kornkäfers ist Teil des Anschauungsmaterials, das jetzt in einer Online-Bestimmungshilfe zu insgesamt 40 Vorratsschädlingen zu finden ist. Sie soll dem Landwirt zunächst helfen, Schädlinge zu identifizieren.
Dann kann man hier auf das Schädlingsporträt klicken und findet dann die Hintergründe dazu. Das Entscheidende sind dann eben die Stichpunkte, was sind die vorbeugenden biologischen und direkten Bekämpfungsmaßnahmen. Ne?
Sarah Preissel kümmert sich um die Online-Bestimmungshilfe, die auf der Webseite ökolandbau.de zu finden ist. Am wichtigsten, sagt sie, sei es den Schädlingen vorzubeugen.
Gründliche Reinigung der Lagerstellen, das klingt immer sehr banal, aber daran hakt es doch am allermeisten, weil gerade der Kornkäfer eben sich gerne in solchen Ritzen wohnt. Da reichen eine Handvoll Körner, da kann der eine ganze Population daraus eben entwickeln. Wenn man ja einfach nur merkt, es gibt grundsätzlich einen Befall, aber es ist noch in dem Bereich, der noch tolerierbar ist, dann kann man eben überlegen, ob man Nützlinge einsetzt, um eben langfristig da was gegen zu tun.
Nützlinge sind die biologischen Gegenspieler von vorratsschädlichen Insekten.
Und wir haben seit einigen Jahren ein Parasitoid, das ist eine Schlupfwespe. Und sie ist in der Lage, bis 4 Meter in einem Getreidesilo Tiefe hinein, also so eine Larve aufzuspüren. Und sie bohrt dann mit einem Legestachel durch die Außenhülle des Getreides in dieses Korn hinein und legt an die Larve ihr Ei. Und aus dem Ei schlüpft dann eine Parasitoidenlarve, die sich jetzt von dem Schädling ernährt und ihn langsam abtötet.
Und das funktioniert bei geringem Befall und auch vorsorglich angewendet sehr gut. Da auch der konventionelle Landbau immer weniger chemische Mittel einsetzen darf, hat sich ein boomender Markt für Nützlinge entwickelt. Aber auch für sogenannte biotechnische Maßnahmen, für die Stefan Kühne ein Beispiel nennt.
Das ist die Verwendung von Pheromonen, also das sind Sexualduftstoffe. Das heißt zum Beispiel im Apfelanbau nutzen wir solche Duftstoffe, die werden gleichmäßig in einer Apfelplantage verteilt. Das sind die Duftstoffe der Weibchen von schädlichen Schmetterlingen, also zum Beispiel vom Apfelwickler. Und diese Duftstoffe werden jetzt gleichmäßig verteilt und die Männchen, die einfliegen, können sich jetzt nicht mehr orientieren. Die finden die Weibchen nicht, befruchten die Weibchen nicht und so können eben keine Nachkommen erzeugt werden. Das wird im großen Stil auch im konventionellen Landbau gemacht und ist eine bewährte Methode.
Marco Pauli über innovative Bekämpfung von Pflanzenschädlingen. In der Medizin sind die Pathologen unverzichtbar. Unter dem Mikroskop untersuchen sie Gewebeproben, zum Beispiel um Krebs in Lymphknoten nachzuweisen. Dafür muss das Gewebe in Scheiben geschnitten und Stück für Stück durchleuchtet werden. Ein Forschungsprojekt an der Uniklinik in Göttingen könnte die Arbeit der Pathologie nun revolutionieren. Die Göttinger Forscher entwickeln ein 3D-Mikroskop, mit dem nicht nur ein Ausschnitt, sondern das komplette Gewebe untersucht werden kann, wie Wieland Gabke berichtet.
Auf dem Schreibtisch von Philipp Ströbel, Direktor des Instituts für Pathologie an der Göttinger Uniklinik, steht ein klassisches Lichtmikroskop. Ströbel schaut durch das Objektiv, während er im Akkord Gewebeproben abarbeitet. Jeder Handgriff sitzt. 40.000 Proben im Jahr werden in der Pathologie der Göttinger Uniklinik untersucht, erzählt der Mediziner.
Dann wird normalerweise mechanisch ein sehr dünner Gewebeschnitt hergestellt und der wird unter dem Mikroskop betrachtet. Das ist letztlich ein reines 2D-Verfahren. Wir sehen die Erkrankung in zwei Dimensionen.
Die Pathologen sehen im wahrsten Sinne des Wortes nur einen Ausschnitt. Zwar könnten Radiologen Gewebe in 3D darstellen, das wäre aber sehr aufwendig, weil das 3D-Bild aus vielen zweidimensionalen Darstellungen zusammengebaut werden müsste. Außerdem seien die Ergebnisse für die Pathologie nicht genau genug.
In der Radiologie können Sie ganze Organe anschauen, Sie können ganzen Körper anschauen, also auf der makroskopischen Ebene. Das reicht aber für eine zuverlässige Diagnostik von Typisierung von Erkrankungen bislang auf keinen Fall aus. Dafür braucht man mikroskopische Verfahren. Und diese Lücke versuchen wir jetzt zu schließen.
Mit einem neuartigen 3D-Mikroskop. An diesem Projekt arbeiten mehrere Göttinger Forscherinnen und Forscher gemeinsam, darunter Ströbel und sein Kollege Fred Wouters vom Institut für Neuropathologie. Das Prinzip: Eine Gewebeprobe, etwa so groß wie ein Stück Candiszucker, wird mit einem patentierten Verfahren durchsichtig gemacht und mit einem Laser angestrahlt, erläutert Wouters.
Und das passiert dann Scheibchen für Scheibchen. Also das Objekt bleibt intakt. Wir schneiden nicht mit dem Laser, wir strahlen mit dem Laser seitlich an. Und dadurch erzeugen wir in dieser Fläche Fluoreszenzsignale, die von einer empfindlichen Kamera aufgenommen werden. Und zwar Schritt für Schritt. Und so baut sich das Bild auf.
Farbstoffe im Gewebe werden mit dem Laser zum Leuchten gebracht. Das zurückgeworfene Licht wird dann von der Kamera aufgezeichnet.
Das sind Farbstoffe, die schon im Gewebe vorhanden sind teilweise, aber wir denken auch darüber nach, Farbstoffe einzubringen, um gezielt Strukturen nachzuweisen.
Strukturen, die vielleicht mit herkömmlichen Mikroskopen bisher nicht erkennbar sind, weil das Gewebe dafür in Scheibchen geschnitten werden muss. Immer mit der Gefahr, dass ein entscheidendes Detail übersehen werden könnte, erläutert Pathologe Ströbel.
Das kann Zufall sein, dass man die wichtige Stelle sieht oder nicht sieht. Also wir würden möglicherweise die Sicherheit da erhöhen. Das muss man sehen.
Mit dem 3D-Mikroskop könnten Pathologen erkennen, auf welche Art und Weise sich Krebszellen im Gewebe ausbreiten. Strukturen, die sonst in Scheiben geschnitten werden müssten, blieben unter dem Mikroskop komplett erhalten. Damit betritt die Göttinger Uniklinik Neuland in der Medizin, meint Ströbel.
Es gibt natürlich verschiedene denkbare Möglichkeiten, wo sowas eine Rolle spielen kann. Das könnte sein in der Beurteilung von Präparatoberflächen, wenn es darum geht, ein Chirurg entfernt einen Tumor und möchte nun ganz genau wissen, ob der Tumor vollständig entfernt worden ist. Es ist denkbar, dass es Vorteile gibt bei dem Nachweis von Tumorzellverbänden in Lymphknoten, was uns gerade sehr interessiert, und zwar ohne den Lymphknoten zu zerstören.
Ströbel und Wouters freuen sich auf ihr neues Mikroskop, das vollautomatisch und rund um die Uhr arbeiten könnte. Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder Brustkrebs könnten mit dem 3D-Mikroskop genauer erforscht werden als bisher. Die technischen Pläne für das 3D-Mikroskop sind fertig. Nun muss es noch gebaut und getestet werden. Das übernimmt eine ganze Gruppe von Medizintechnikfirmen. Das Bundesforschungsministerium steuert 5,8 Millionen Euro bei für die nächsten 3 Jahre. Zeitgleich wird an der Göttinger Uniklinik eine klinische Studie zur 3D-Mikroskopie durchgeführt, ergänzt Wouters.
Die klinische Studie muss auch in diesen 3 Jahren abgeschlossen werden. Also nach 1,5 Jahren, auf die Hälfte ungefähr, muss das erste Funktionsmuster dieses Gerätes auf dem Tisch stehen und für den Pathologen auch in den Alltag zu nutzen sein, in der klinischen Studie auch genutzt werden können.
Mit einem klaren Ziel. In 3 Jahren soll ein in der Praxis einsetzbares Produkt vorliegen. An dem 3D-Mikroskop haben auch schon andere Krankenhäuser Interesse gezeigt, zum Beispiel die Pathologie am Klinikum in Karlsruhe. Die klassische Mikroskopie soll durch das geplante 3D-Mikroskop aber keinesfalls abgelöst werden, sondern ergänzt. Für den Göttinger Pathologen Ströbel bedeutet das, auch in Zukunft wird er an seinem Schreibtisch in der Göttinger Uniklinik im Akkord Gewebeproben von Hand untersuchen.
Wieland Gabke über die dritte Dimension der Gewebediagnostik.
For the doorway, just my boredom and me. If I could get rid of these doubts on my knees, where would I be? gamble. If I was sure of what I know, if I wasn't all questions and wounds, where would I go? Where would I go?
Notizen aus der Wissenschaft.
Astronomen haben im frühen Universum eine neue Art von Galaxie entdeckt. Sie bildet bereits weniger als 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall 100-mal schneller Sterne als unsere Milchstraße. Das könnte einen früheren Befund erklären, eine Population überraschend massereicher Galaxien 1,5 Milliarden Jahre nach dem Urknall, deren Existenz solche Superproduktivität voraussetzt. Das Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig hat festgestellt, dass seit der Jahrtausendwende bundesweit jeder 5. Abgewanderte in seinen Heimatkreis zurückgekehrt ist. Die höchsten Rückkehrquoten entfallen danach auf ländliche Regionen in Thüringen, Bayern und im Saarland. Deutlich geringer ist dagegen die Rückkehrquote in Städte. Weniger als 15% der abgewanderten Beschäftigten sind in ihre Heimatorte Frankfurt-Oder, Offenbach und Heidelberg zurückgekommen. Auch sind in den vergangenen Jahren deutlich mehr Männer als Frauen und mehr Jüngere als Ältere in ihre Heimatregion zurückgezogen. Bei den Altersgruppen gibt es erneut Unterschiede zwischen Ballungszentren und ländlichen Räumen. Während in die Metropolregionen Rhein-Ruhr, das Rhein-Main-Gebiet, den südlichen Münchner Raum sowie nach Berlin viele ältere Erwerbspersonen zurückkehrten, erlebten Mecklenburg-Vorpommern, große Teile Sachsen-Anhalts, Thüringens und Bayerns eine verstärkte Rückwanderung von unter 25-Jährigen. Das lässt den Schluss zu, dass diese Gruppe nach Ausbildung oder Studium in der Stadt oft einen Job in ihrer ländlichen Heimatregion findet. Weitere Informationen unter nationalatlas.de. Die Universität der Bundeswehr München hat einen neuen Algorithmus entwickelt, der Geisterfahrer über Galileo-Signale aufspürt, um andere Autofahrer rechtzeitig vor ihnen zu warnen. Das Projekt mit dem Namen Ghost Hunter will Geisterfahrern eine möglichst zentimetergenaue Position auf einer digitalen Karte zuweisen. So wären auch Falschmeldungen im Radio aufgrund von Ortungsfehlern zu vermeiden. Zudem soll ein auffälliger Warnhinweis im Fahrzeug rasch auf Fahrfehler aufmerksam machen. Das betroffene Fahrzeug könnte auch über das neue System eCall selbstständig einen Notruf mit den genauen Koordinaten an eine Leitzentrale senden. eCall wird allerdings erst ab April 2018 in allen Neuwagen Pflicht. Seit Dezember 2016 stellen 18 Galileo-Satelliten auf etwa 23.000 Kilometern Höhe Behörden, Firmen, Rettungskräften sowie Bürgerinnen und Bürgern mit neueren Smartphones erste Dienste zur Verfügung. Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Stefan Schülermann. Letztes Wochenende ist er 50 geworden, der Ara-Papagei aus dem Pipi-Langstrumpf-Film Takatuka-Land. Der Karlsruher Zoo hat dem hellroten Ara ein Geburtstagsfest bereitet. Aras sind schön, bunt, laut, intelligent und bedroht. Im Berliner Museum für Naturkunde wurde eine einmalige Ausstellung zu diesen prächtigen Papageienvögeln eröffnet. Von den insgesamt ehemals 19 Ara-Arten sind 2 bereits ausgestorben. Die Hälfte der noch vorhandenen Arten ist aktuell bedroht, weil der Mensch den Lebensraum zerstört. Thomas Prinzler informiert.
Sie sind rot, blau, gelb, grün, mal spektakulärer, mal unscheinbarer. Die Aras im Naturkundemuseum. Generaldirektor Johannes Vogel ist sehr stolz.
Das Museum ist total glücklich, alle 19 Ara-Arten ausstellen zu können, die wir in den letzten 400 Jahren als Menschen entdeckt haben. 2 von denen sind bereits ausgestorben, unter anderem der Kuba-Ara. Die haben wir aber glücklicherweise als Präparat in unseren unendlich wichtigen und umfassenden Sammlungen.
Dort stehen sie für Forschungszwecke zur Verfügung, um zum Beispiel Verwandtschaftsverhältnisse durch Genanalysen aufklären zu können. Die Aras im Museumsmagazin sind ein Schatz, betont Johannes Vogel.
Man darf nicht heute einfach irgendwo hingehen und Aras vom Himmel schießen, sondern die müssen schon irgendwo tot umfallen und dann müssen sie auch noch schön sein. Und so haben wir mehrere Jahre gesammelt und gewartet und jetzt können wir Aras in der gesamten Breite endlich zeigen.
Die Anregung für die Ausstellung kam von den Präparatoren des Museums. Die konnten in den letzten Jahren mit ihren Papageien immer wieder Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften der Präparatoren gewinnen. Entscheidend dafür auch ihre Begeisterung für die bunten Vögel, schwärmt Robert Stein.
Manche sind rot, manche sind blau. Da gibt es alles an Farbigkeiten. Und dann gibt es aber auch die ganz kleinen Zwergaras. Die sind eigentlich nicht größer wie so ein Sittich. Meine Lieblingsaras, die nicht so ganz knallig sind, sind die Rotoaras. Die sind so olivgrün und die ganz großen, also hellrote Ara zum Beispiel, der ist ja schon wieder mit den Farben sehr überkandidelt mit Gelb, Rot, Blau. Also ist, glaube ich, der farbigste von allen und für mich schon wieder ein bisschen zu krass.
Die Natur ist verschwenderisch. Das ist auch der Mensch, indem er den Aras das Leben schwer macht. Einerseits, indem Aras aufgrund ihres Aussehens und ihrer Intelligenz als Haustiere gefangen wurden. Andererseits, und das macht inzwischen die größte Bedrohung aus, indem er den Lebensraum zerstört. Übrigens auch jeder Einzelne hierzulande, denn es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen unserem Schweine- oder Tofu-Steak auf dem Grill und dem Verschwinden der Aras. Überraschend auch für Ausstellungskurator Uwe Molczyk.
Wir selbst hätten das auch nicht gedacht, bevor wir uns mit der Ausstellung befasst haben. Tatsächlich ist es so, die Lebensräume der Aras sind akut bedroht durch die Rodung von Regenwäldern. Dort wird dann Soja angebaut und dieses Soja geht zu großen Teilen nach Europa für die Schweinemast. Unser ökologischer Fußabdruck in Südamerika, jeder einzelne Deutsche, ob Vegetarier oder nicht, besitzt quasi 230 Quadratmeter Sojaanbaufläche in Südamerika. Das heißt also, die Wahl unserer Nahrungsmittel hat direkt einen Impact auf die Lebensräume der Aras.
Ortswechsel von toten Tieren im Museum zu lebenden Papageien in Rüdersdorf im Südosten Berlins. Der Rettung der Aras hat sich die Naturschutzorganisation ACTP verschrieben. Dort unterhält sie eine von weltweit drei Aufzuchtstationen für einen ganz besonders bedrohten Ara. Der Spix-Ara ist die Papageienart, dem hier die ganze Aufmerksamkeit gilt.
Ja, die sind was ganz Besonderes. Die Art ist in der Natur ausgestorben. Die gibt es nur noch in menschlicher Obhut und auch nur noch an drei Orten weltweit. Die gibt es einmal in Brasilien, dort wo die ursprünglich gelebt haben. Dann gibt es eine Zuchtstation in Katar und hier in Deutschland.
Die Biologin Katrin Scholtisek ist in Rüdersdorf Projektmanagerin für die Nachzucht, unter anderem der Spix-Aras. Ein weitläufiges Grundstück mit langen Reihen von Volieren, umgeben von hohen Zäunen und Hecken. Die Anlage gleicht einem Sicherheitstrakt. Überall sind Scheinwerfer und Überwachungskameras zu sehen. Sicherheit wird großgeschrieben.
Ja. Zum einen ist es natürlich Sicherheitsaspekt, zum anderen ist es auch zum Wohl der Vögel, wenn irgendwas nicht stimmt mit den Vögeln. Die haben auch in den Volieren haben die auch Kameras und in den Nistkästen, sodass wir die Vögel beobachten können, ohne sie direkt zu stören. Die Menschen sind schlecht, also die Vögel sind gut.
Die Spix-Aras in den Volieren sind wertvoll für Kriminelle, vor allem aber für den Erhalt ihrer Art. Denn ab 2019 sollen die Nachkommen der weltweit nur noch 130 Vögel wieder ausgewildert werden. Doch wie wollen die Mitarbeiter des ACTP, der Gesellschaft für den Erhalt bedrohter Papageienarten, sichergehen, dass die ausgewilderten Vögel nicht gleich wieder eingefangen und auf dem Schwarzmarkt verkauft werden? Man habe umfangreich vorgesorgt, meint Katrin Scholtisek.
Deshalb haben wir hohe Sicherheitsvorkehrungen dort vor Ort getroffen. Und zudem ist die umliegende Gemeinde, die ist ganz doll in das Projekt involviert. Dort gab es eine Spix-Schule und die Leute wurden aufgeklärt, wie selten der Vogel ist.
Doch bis dahin werden die Tiere gehegt und gepflegt, damit es ihnen gut gehe und sie brüten. Katrin Scholtisek ist optimistisch, dass sie in Rüdersdorf zur Rettung der Spix-Aras in Brasilien beitragen. Zurück im Museum. Am spektakulärsten ist der Jaguar, der im Sprung versucht, zwei Grünflügel-Aras vom Himmel zu holen. Die Besucher sind begeistert von den Vögeln, die in lebensechten Situationen gezeigt werden. Und damit habe man das Ziel erreicht, meint Präparator Jürgen Fiebig.
Eigentlich ist der Anspruch immer wieder, unsere Faszination zum Besucher überspringen zu lassen. Das beste und das schönste Lob, wenn die Besucher fasziniert von den Objekten stehen und vielleicht auch ein Wow von sich geben.
Thomas Prinzler berichtete. Die Ausstellung im Berliner Museum für Naturkunde ist bis zum Jahresende geöffnet. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Otago. Die CD mit dem Titel Otago erschien im Mayrisch Verlag. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.